Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Montag, 24. Juli 2006, Doha. Die sogenannte Doha-Runde der Welthandelsorganisation gilt nach 4 Jahren als gescheitert. Brüssel, Belgien. Die Europäische Union legt die Richtlinien zur Förderung der Stammzellenforschung fest. Wien, Österreich. Erstmals seit Ende des Balkankrieges treffen sich in der Donaumetropole die Führer von Kosovo-Albaner und Serben. Köln, der CC2 hat heute seine Nullnummer produziert und veröffentlicht. Sofort, nachdem es online gestellt war, waren alle Server unten. Das wird sich auch noch die nächsten Tage hinziehen.
Und ich begrüße ganz einfach alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich diese Sendung jetzt anhören wollen. Es ist die 250. Sendung. Wenn Sie sagen, das ist der falsche Mann, der das ansagt, nein. Wir haben eben gehört, der Wolfgang Rudolph hat die internationalen Nachrichten verlesen, wo unter anderem auch die Sache mit dem Computer Club 2 dabei war. Und die Nullnummer, die war fast schon tödlich gewesen. Da strangulierten sie schon am Anfang, denn sie kamen mit dieser Zählweise nicht zurecht.
Ja, einmal war es das und zum anderen, es ging ja nun wie ein Lauffeuer durch diese Republik, dass wir da etwas Neues gemacht haben. Und es war wirklich so, dass abends so kurz nach 8 nichts mehr ging. Wir hatten also Angst, wir haben telefoniert und haben gesagt, sag mal, was ist, das nicht auf dem Server, was ist da kaputt und so. Aber es war so und dazu müssen wir jetzt Manfred Kläuber, der ja auch hier mit uns sitzt, fragen.
Hallo.
Manfred, was ist denn passiert? Was war denn damals eigentlich?
Jetzt muss ich ja nachdenken, das ist ja schon 4 Jahre her, 2006. Ich kann mich noch genauer erinnern, wir hatten gerade bei uns in unserem kleinen Unternehmen den Server angeschafft, um da drauf eben halt eine Webseite zu installieren und so. Und dann haben wir ja gesagt, wir packen die Dateien da drauf.
Und der Server steht ja immer noch, glaube ich, in Berlin. Ne?
Der steht in Berlin bei einem Internetprovider. Das ist ja eben halt so ein gemieteter Rechner. Ja. Ich glaube, gar nicht mal so eine dicke, fette Maschine.
Hast du denn damals irgendeine Bandbreite vereinbart gehabt?
Ja, das ist ja bei diesen All-Inclusive-Paketen ist es ja so, dass du garantiert bekommst, dass das Ding mit einem 100-Megabit-Port auch an der 100-Megabit-Internetleitung dranhängt. Bloß das teilst du dir ja mit vielen, vielen anderen Menschen, die da in diesem Rechenzentrum einen Rechner haben. Und das Problem war schlichtweg, dass der Rechner innerhalb kürzester Zeit völlig überlastet war. Ich konnte nicht mehr mit Remote auf den Rechner zugreifen. Da war nichts mehr drin. FTP funktionierte auch nicht mehr. Ich habe nur gesehen, das Ding liegt irgendwie auf dem Boden und dachte schon, der ist abgeschmiert. Aber als es dann nach Stunden am nächsten Tag wieder ging, habe ich dann einfach gesehen im Protokoll, dass da wahnsinnig viele Dateien runtergeladen wurden und dass der Rechner einfach schlichtweg unter Volllast lief.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass das plötzlich so verbreitet wurde? Haben wir da getrommelt? Haben wir was gesagt? Oder wer hat denn das eigentlich ausgelöst damals?
Also ich weiß nur, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht getrommelt habe und aus unserem Büro, auch Anja hat nichts getrommelt. Wir hatten damals überhaupt keine Pressemitteilung oder sowas rausgegeben, sondern das war ja einfach nur so, dass ihr auf euren Homepages, also auf Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph, auf euren privaten Homepages das angekündigt habt.
Ich habe schon ein bisschen so hin rum getrommelt.
Aber dann getrömmelt, dann ging das ja sofort los, dass das in den ganzen einschlägigen Nachrichtenportalen wurde das publik. Ja, und seitdem haben wir eben halt tatsächlich eben halt konstant viele nette Leute, die ständig bei uns auf dem Server nachgucken, ob eine neue Sendung da ist.
Damals begann es bei Heise als Meldung und es sieht so aus, dass andere nachziehen, dass Heise wohl immer noch ziemlich schnell da ist. Und da kam 10 Minuten später der Spiegel, dann kam der Stern, bin in der Online-Redaktion und da war es eigentlich passiert. Viele glaubten das gar nicht. Viele meinten, das wäre ja ein Fake gewesen mit die beiden Wolfgangs sind wieder da oder irgendwas stand da drin. Und jeder, der natürlich Computerclub kannte, kannte die beiden Wolfgangs, da brauchte man nicht viel zu sagen. Mhm. Und die waren alle abends da und das ging so ein richtiges Rauschen durch die Bundesrepublik. Gerechnet haben wir nicht damit. Wir haben gedacht, na ja, Gott, das wird wohl der eine oder andere schon mitkriegen und hören und wird sich freuen darüber, dass es wieder sowas gibt und wird auch später seine Meinung abgeben, wie er es gefunden hat. Und das ist da, ich glaube, wir haben ja 115.000 oder irgendwas gemessen, beim ersten Mal, als Startnummer. Und das stieg dann nachher, mit jeder weiteren Sendung stieg es weiter an, es ging da Mund-zu-Mund-Propaganda. Dann hat man dann weiter erzählt, montags musst du. Dauerte was länger, bis man wusste, ich kann auch dienstags.
Es war jetzt erstmal so, dass wir uns ja auch überlegt haben, ich kann mich da noch genau dran erinnern, dass wir uns überlegt haben, was machen wir jetzt eigentlich damit, dass so viele Leute diese Sendung abgerufen haben. Und machen wir jetzt wirklich also jeden Montag eine Sendung? Wir haben ja auch über monatlich diskutiert oder wenn wir nur Lust haben oder was auch immer. Also das war, also die erste Zeit, die war schon lustig, die war auch ein bisschen anstrengend. Sie war aber auch, ich sag mal, beflügelnd, weil man einfach was Neues gemacht hat. Und man sah von heute auf morgen, das wurde super gut angenommen. Das war natürlich auch ein schönes Gefühl für uns alle.
Also 2006 war schon ein interessantes Jahr. Gefährlich sind wir nicht, obwohl das deutsche Sattelschwein zum gefährlichsten Tier des Jahres gekürt wurde 2006. Aber damit waren wir nicht gemeint, sondern das ist eine alte, aussterbende Haustierrasse. Oh, ja, es könnte ja sein, jemand sucht nach und findet das und denkt dann, vielleicht meinen die.
2006 war der sogenannte Podcast, das war noch nicht so state of the art.
Herr Kollege Back, wir haben von Anfang an darauf bestanden, dass unser Podcast Audiocast heißt.
Ja, das wollte ich ja gerade jetzt auch rausarbeiten.
Oder Internetsendung.
Ich wollte das auch gerade herausarbeiten, dass wir so Podcast, war dann deine wunderbare Idee, dass nach iPod gelingt. Pod. Und Cast.
Ja, Pod klingt vielleicht noch was anderes, aber es kam vom iPod.
Ja, gut, okay. Und da wir damals bekannt waren als Apple-Basher, oder wie? Du bist auch als Windows-Basher mittlerweile bekannt.
Na sowas.
Was immer Becher heißt. Also so
Trinkbecher, kenne ich auch.
Wollten wir also weder den iPod befördern noch sonst was. Und da haben wir gesagt, wir machen eine Internetsendung oder einen Audiocast. Und mittlerweile lese ich das Wort Audiocast immer öfter.
Ja, ich auch. Das haben wir also damals durchgesetzt und vor allen Dingen die Unterscheidung, die ist ja ganz wichtig. Mit Podcast wird ja heute sowohl Audio wie auch Video bezeichnet in gewissen Kreisen. Aber wir machen ganz klar eine Trennung zwischen dem Audiocast und dem Videocast.
Mhm. Und wir müssen.
Wir haben ja beides im Angebot.
Genau.
Ja, klar. Und wir mussten so einiges doch noch klar machen, weil es war noch nicht so alles klar, wie das mit der Sendung läuft, wie das mit dem Server läuft, denn es war ja, die ersten Wochen waren ja eigentlich chaotisch. Immer um 20 Uhr war alles zu. Und ich weiß noch, dass noch 2 Monate später musste ich ihn öfter anrufen, ob er da nun, einmal hat er mich ja gehasst. Da habe ich ihn in Barcelona.
Das stimmt nicht, dass du hast mich angerufen. Ich saß mit dem Kollegen auf dem Weg von Barcelona Innenstadt zurück ins Hotel nach Barcelona Flughafen, weil wir waren.
Na, du hast doch gesagt, du wärst beim Social, wie heißt der Social Club, diese.
Ja, Buena Vista Social Club, genau. Ja. Wir waren also.
Da hätte ich dich rausgeholt.
Jetzt, nein, halt jetzt, also keine Geschichtsgrenze.
Das tut
Kollege
weh.
Back. Ja. Also, es war so, weil das ist wirklich ganz lustig.
Er springt ja auf seinem Stuhl auf, wenn sie irgendwelche Geräusche hören.
Es war wirklich ganz lustig. Also wir waren auf diesem Konzert, da waren wir irgendwie eingeladen, halt wie das so ist auf diesen großen Messen. Dann gibt's eben halt eine Firmenparty und da waren wir eingeladen. Das war Buena Vista Social Club. Ich war völlig enttäuscht davon, weil die Gruppe war gerade da, auch der Bandleader war kurz zuvor gestorben. Die Gruppe war eigentlich nicht mehr das, was sie mal war in diesem Film von Wim Wenders. Also war es völlig anderes, als ich erwartet habe. Und dann saß man da in diesem Taxi, so ungefähr gegen 23 Uhr, von Barcelona Innenstadt nach Barcelona Flughafen. Ich hatte meinen Laptop dabei und Herr Back ruft an und sagt, es funktioniert gar nichts und so. Und dann habe ich meinen nagelneues Laptop mit UMTS-Karte in Barcelona im Bahnen-Taxi angeschaltet und geguckt, was mit dem Server ist und konnte es reparieren aus dem fahrenden Taxi heraus. Ich fand das damals klasse, einfach mal so eine Anwendung zu haben.
Das muss man ja auch mal sagen. Ja. Also das muss ja mal. Klar. Das war die ganze Zeit versteckt.
Wie versteckt?
Ja, 2006. Weil das die Öffentlichkeit nicht mitgekriegt, dass du im fahrenden Taxi
die Computer- aus Barcelona nach Berlin auf dem Server bist.
On the fly.
Ja, siehst du mal.
On the go.
Siehst du mal, was moderne,
on the drive.
Moderne Informationstechnik alles mögliche.
Ja, macht. Und das Ganze haben wir dann, gerade weil es so schön war, noch ein paar Mal wiederholt. Einmal habe ich dich in Berlin rausgeholt irgendwo. Und jetzt läuft es aber doch ein bisschen ruhiger und vernünftiger, obwohl die Frequenz ist nicht kleiner geworden.
Ja, das Problem war auch, also ich hatte mit dem Betrieb und mit der Maintenance eines Servers nicht wahnsinnig viel Ahnung, weil eigentlich bin ich ja Computerjournalist und kein Computerfachmann. Das ist ja noch ein Unterschied, auch wenn das einige Leute nicht wahrhaben wollen. Und so saß ich also da vor diesem Server und staunte, was der alles können soll. Aber es war halt ein Server, den ich so noch nicht kannte, wie man das alles macht. Und dann habe ich Leute angerufen, habe ihn gefragt, kannst du mir mal helfen, diesen Server hier zu konfigurieren? Dann meinte er, was hast du denn für einen Server? Dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Windows-Server.
Kannst
dann
du das nochmal auf Deutsch sagen?
Was hast denn du für einen Server? Dann habe ich eben halt gesagt, dass es ein Windows-Server ist. Und dann haben die Leute direkt abgewogen und haben gesagt, wie kannst du denn nur einen Windows-Server haben? Warum hast du keinen Linux-Server? Da könnte ich dir das alles erklären, wie das funktioniert. Und als ich den Leuten auch noch gesagt habe, dass der Download auch noch über IIS, also den eingebauten Internet-Server-Teil von Microsoft läuft und nicht über ein Apache für Windows, wurde ich also für vollends bekloppt erklärt und musste mir das erstmal alles selber beibringen.
Also vielleicht nur für rückständig.
Ja, okay, danke schön, dass du mir so freundlich hier hilfst, aber es ändert an der Tatsache nichts, dass ich also nicht ganz für voll genommen wurde von einigen Zeitgenossen, musste mir das erstmal alles selber erklären und dann musste ich lernen, wie man eben halt Automatisierung, Skripte macht und so weiter und so fort. Und dann, man darf es auch immer nicht vergessen, wir machen das Ganze ja hier als, ja, wie soll man sagen, das ist kein Hobbyprojekt, aber wir machen dieses Projekt nebenbei, neben unserer Arbeit. So, und dann vergisst man einfach mal, wenn man irgendwo, weiß ich, unterwegs ist, auf einer Dienstreise ist und man hat Stress, dass man seine normale Arbeit macht, dann vergisst man halt eben mal, dass da in Berlin auch noch ein Server steht, wo irgendwelche Flex noch umgelegt werden müssen, damit So kam das. Und jetzt haben wir es.
Wäre übrigens ganz schön, wenn wir da auch jemanden finden würden, der so ein bisschen sich da reinhängt.
Ja, jetzt ist es eigentlich, also das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich kann jetzt nicht auf unseren Server, den wir auch für unsere Firmensachen brauchen so. Also das kann man nicht unendlich rausgeben. Das ist jetzt eigentlich geregelt. Das ist automatisiert. So, und wenn es woanders sein, dann ist es wirklich eine Panne, aber das liegt dann nicht mehr daran, dass Manfred Klauber zu doof dafür ist. Das war am Anfang so. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert.
Gut. Und dann habe ich gehört, irgend am Telefon hat mir jemand gesagt, ihr seid ja nominiert. Sag ich, wie, ihr seid nominiert? Wo sind wir denn nominiert? Ja, es gibt einen deutschen Podcast-Preis. Podcast, war dann wieder so die Rückfrage. Meinten die vielleicht einen Audiocast oder meinen die eine Internetsendung? Na gut, okay, es gab einen Podcastpreis ausgeschrieben und wir waren da nominiert. Man hat uns nominiert, irgendein Zuhörer oder mehrere. Und dann konnte man da abstimmen und da wurden wir so fleißig gewählt und gewählt und gewählt und gewählt, dass bereits im Vorfeld wohl stattfand, oder dass wir im Vorfeld schon angerufen wurden, dass wir wahrscheinlich gewinnen würden. Und ob wir an dem Tag da wären. Und da haben wir den Preis gewonnen. Wir haben den Podcastpreis 2007 nach kurzer Zeit der Sendung gewonnen. Und zwar haushoch muss das gewesen sein. Und da waren wir eigentlich ganz baff und waren froh, dass eigentlich der Versuch, eine Sendung ins Netz zu stellen, so positiv
bewertet wurde. Haben wir gar nicht so erwartet. Aber jetzt musst du natürlich auch noch deinen Tönekens da erzählen, die du da angezettelt hast, weil wir ja nun eine Internetsendung gemacht haben und da hattest du also die Dreistigkeit, dann mal zu sehen, ob wir eine Sendelizenz für unsere Internetsendung bekommen.
Ja, nun wissen vielleicht viele, die die Sendung hören, dass ich irgendwann einmal im letzten Jahrhundert beim Westdeutschen Rundfunk beschäftigt war und dort eine Sendung gemacht habe, die hieß Computerclub, glaube ich.
Damals 1860.
Ich glaube, wie hieß sie? Computerclub, glaube ich, hieß sie, ne?
Wie hieß der WDR Computerclub?
So hieß der. Ja, jetzt fällt mir das wieder ein. Und da weiß ich noch, dass man da damals immer so viel auf Lizenzen da achten musste. Ja, da haben wir eine Lizenz. Nein, da haben wir keine Lizenz. Und natürlich gehört es zur Allgemeinbildung. Wenn du eine Sendung machen willst, musst du eine Lizenz haben. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch nach Düsseldorf schreiben, zu unserer Landesmedienanstalt, die die Lizenzen verwaltet. Und wir bitten dort um eine Lizenz und gucken mal, was das kostet und so weiter und so weiter. Dann haben wir tatsächlich nach einer gewissen Zeit, auch nur nach 3 Wochen, einen Brief gekriegt, unterschrieben von der Justiziarin, von der Landesmedienanstalt, dass wir nicht eine Lizenz nicht benötigen. Und wenn wir es genauer...
Da wir ein Abruf sind.
Und wenn wir es allerdings genauer wissen wollen, dann würde das um die 20.000 Euro kosten. Internet hat man dann schon begriffen, ist ja nicht nur Nordrhein-Westfalen, sondern es wäre dann ja ganz Deutschland, wenn, um nicht zu sagen die Welt. Ja, und da kämen jetzt Sitzungen zustande.
Alle Landesmedienanstalten. Und die müssten dann konferieren
essen und schlafen. Und das würde 20.000 Euro kosten.
Die leben ganz gut, oder?
Aber so im Nachhinein betrachtet war das auch so, im Überschwang der Stimmung hatten wir uns ja gedacht, wäre ja eigentlich auch noch ganz nett, wenn wir das denn die Lizenz hätten. Einfach so mal.
Aber
50 Cent gekostet, ja, 55 ja. Cent gekostet und ein bisschen Gehirnschmalz für das Formulieren des Briefes.
Aber wir sind auf dem besten Wege dazu, dass das lizenziert werden wird.
Aber wir sind die Einzigen wahrscheinlich, die Bestätigung haben, dass wir keine Lizenz brauchen.
Genau.
Also keine Schwarzfunker.
Das war schon ganz lustig. Und wenn wir jetzt noch ein Jahr weiterspringen, da gab es nun erstmals den sogenannten European Podcast Award. Ja, schon wieder dieses Wort Podcast. Ne? Mhm. Aber gut, okay, auch das haben wir mitgemacht. Auch dort wurden wir nominiert. Auch dort war es ein Selbstläufer.
Ja, aber du musst dazu sagen, das Problem war, die wurden ja nach 3 Kategorien eingeteilt, die Teilnehmenden. Und wir haben dann schon relativ früh die Mitteilung bekommen, das geht so nicht. Ihr seid in allen Kategorien so weit vorn.
Ihr würdet alles gewinnen.
Und ja. Deswegen haben wir uns rausgeschmissen. Das heißt, man hat einen Exzellenz-Award geschaffen, der außerhalb von den anderen Kategorien lief. Und hat gesagt, so, da die also da überall so gut sind, das haben wir zusammengepackt. Und dann haben wir den ersten und einzigen und wahrscheinlich auch letzten Exzellenz-Podcast-Award.
Man muss auch noch ein bisschen was, ich glaube schon, man muss es ein bisschen relativieren, weil die Geschichte ist ja so, dass diese ganzen Podcast-Projekte, und das ist ja eigentlich auch das Tolle am Internet, die ermöglicht es ja Leuten, die etwas zu sagen haben, überhaupt zu publizieren. Das war ja früher überhaupt gar nicht drin. Also du konntest in irgendeinem Themengebiet noch so gut sein. Wenn du wirklich richtig, richtig gut warst, dann hast du ein Buch darüber geschrieben oder bist irgendwie in eine Fachredaktion reingekommen und konntest da als Fachautor schreiben. Aber es war unendlich schwierig, eben halt zu publizieren, weil das eben halt sehr, sehr teuer war und du musstest immer einen Verleger finden, der das Risiko eingeht und so weiter und so fort. Kennen wir ja alles. So, mit dem Podcast ist es eben halt so gekommen, dass eben halt eigentlich jeder, der ein bisschen was investiert und vor allen Dingen eben halt seine Arbeitszeit, dass der jetzt publizieren kann. Und viele Leute haben da gute, wirklich gute Sachen gemacht. Und wir hatten eben halt tatsächlich den ganz, ganz großen Vorteil, dass ihr einfach bekannt wart wie die bunten Hunde. Ja, durch eben halt 20 Jahre WDR Computerclub.
Hör dir ihn an.
Also ich will es ein bisschen, relativieren.
Genau.
Also wir hatten natürlich auch wirklich die besten Voraussetzungen, Ausgangsvoraussetzungen, nicht nur Qualität im Produkt, sondern auch das Umfeld.
Qualität in meiner Person.
Natürlich, ihr seid beide Qualitätspersonen. Das ist
keine Frage,
jeder für sich.
Ist schon ganz klar.
Wir haben Qualitätsgurken einen Tag gesagt, aber das ist natürlich ungehörig. Das meinte ich auch nicht.
Ja, also auf jeden Fall auf der Reeperbahn, in Hamburg auf der Reeperbahn, haben wir den Preis entgegengenommen, so European Podcast Excellence Award.
Das fand ich natürlich absolut unanständig.
Wie?
Ja, der Ort.
Also der Reeperbahn.
Ja, nun.
Also. Nur weil du nicht dabei warst. Ja.
Auch wenn ich dabei gewesen wäre. Mhm.
Gut.
Also für mich als nicht-katholischen Menschen.
Jetzt haben wir diesen CC2, diesen Computer Club 2, ja, ganz schön extensiv betrieben. Wir sind heute bei der 250. Ausgabe. Ein Vierteltausend, könnte man so sagen.
Ein Vierteltausend. Wobei ich natürlich schon überlegt habe, ob man das überhaupt in irgendeiner Art feiern oder erwähnen sollte.
Ja.
Denn uns als digital angehauchte und verruchte Menschen, denen sollte man zutrauen, dass wir das bei der 256. Sendung machen.
Ja.
Vielleicht machen wir es ja nochmal.
Ja, ein Bit, 2 Bit, 4 Bit, 8 Bit.
8 Bit, ja.
2 hoch 8. 16 Bit. 16, 32, also, 64, 128, 256. 256.
Sorry, also jetzt muss ich das nochmal, den alten Streit hier hervorholen. Es gibt eine Sendung 0 und es gibt eine Sendung 8. Alle Leute glauben, es gibt keine Sendung 8, aber es gibt eine Sendung 0 und es gibt eine Sendung 8.
Wobei die Sendung 8
keine Sendung ist.
Da haben wir ja also, nur gelacht.
Das ist trotzdem eine Sendung, die steht auf der Plattform, die ist downloadbar. Das ist also die Sprungsendung, wo wir die Zählung umgestellt haben, aber ja. Es gibt eine Sendung 0. Das heißt also, Herr Rudolf, das hätte ich von dir schon erwartet, dass du jetzt gesagt hättest, die 255. Sendung.
Na, dann dürfen wir ja heute am 13.12. ja auch nicht die 250. machen, dann hätten wir die ja vergangene Woche machen.
Nee, wir machen die 250.
Ja, Sendung, ja aber dafür, eigentlich dass ihr die Sendung verpasst.
Aber eigentlich haben wir jetzt, wir machen die 250. Sendung, aber wir haben 251 Sendungen gemacht. Jetzt wissen wir gar nichts mehr.
Ja, ist ja auch egal.
Also, wenn Sie zu Hause verstanden haben, was wir hier für Mist erzählt haben, dann schreiben Sie uns und erklären uns das einfach mal. Also, wir feiern heute unsere 250. Sendung und ich glaube schon, ich kann mich da wirklich auch dazu bekennen, es hat Spaß gemacht.
Ja.
Es hat immer Spaß gemacht.
Und ich glaube, es gibt auf
das der ganzen... Das hört sich jetzt so an, als wenn wir jetzt nach Hause gehen und das war's.
Nein.
Nee, okay, außer dir.
Ich möchte nur noch sagen, es gibt auf der ganzen Welt kein ähnliches
Projekt,
was so von zwei alten Hasen, die beruflich das jahrelang, jahrzehntelang gemacht haben, dann fortgeführt wurde in Eigenregie. Manchmal ist er der Intendant dieser Sendung, manchmal bin ich es, manchmal bin ich der Blödmann, manchmal ist er es.
Manchmal begrüßt er die Zuschauer ja, manchmal begrüßt er sie.
Ich dachte, das hätte System.
Ja.
Hab ich überschätzt, oder?
Ja, du hast es vielleicht eben mitgekriegt, dass ich die 250. Sendung angesagt habe, obwohl ich
aus
immer...
Aus Achtung vor dem Alter.
Obwohl ich immer die ungeraden Sendungen ansage.
Ja, das wäre nur für die ungeraden Sachen zuständig.
So, und jetzt okay, kommen wir mal zu einer richtigen guten Sache, oder?
Das sollte mich nicht
einmischen. Jetzt zu einer richtig guten Sache, ja. Vielleicht sollten wir jetzt nochmal daran erinnern, dass wir ja dann 2 Jahre später... fast exakt auf den Tag 2 Jahre später unsere erste Fernsehsendung bei NRW TV gemacht haben. Darüber wollen wir jetzt aber gar nicht so viel reden, weil das wird nächste Woche in unserer Sendung passieren.
Wie die Jubiläen zusammenfallen. Ne?
Am 22. Dezember, da haben wir unsere 50. Fernsehsendung und da müssen wir unbedingt reinhören, da ist immer wieder so ein Kram.
Das war früher, war das unheimlich viel.
Also 200. Reinschauen.
Ja,
echt?
Früher wäre das unheimlich viel gewesen, 250 Sendungen. Das wäre ja wahnsinnig gewesen. Aber heute bei diesen täglichen Sendungen, die sind ja in einem Jahr bei 356, wenn die Samstag und Sonntag mitmachen.
Die ARD macht es uns ja jetzt nach. Die versuchen das auch zu knacken.
Was?
Mit den Talkshows.
Ja, die brauchen dann kürzere Wochen, damit sie uns überholen können.
Ja.
Ja, also, war mal ein sehr schöner Rückblick, denke ich. Aber wir sollten auch noch einen technischen Rückblick haben. Und dazu haben wir noch jemanden hier bei uns im Studio sitzen, der normalerweise als süddeutscher Korrespondent zugeschaltet wird. Peter Welchering aus Stuttgart oder aus dem Dunstkreis von Stuttgart. Hallo Peter.
Ja, aus der Stadt mit dem Bahnhof. Hallo.
Bei dir weiß man übrigens mittlerweile, glaube ich, alle, dass du so ein Zuschaltgerät hast, wenn du mit uns verbunden bist. Am Anfang kamen nämlich Nachfragen, wie macht ihr das? Das haben wir ein paar Mal erklärt und ich glaube, jetzt weiß es jeder.
Ja, und das bietet auch wirklich Studioqualität. Ja. Das ist schon eine feine Sache.
Ja. Und wird das eigentlich bald mal vom Internet übernommen? Also im Moment gehst du ja noch über ISDN.
Ich denke, einige Jahre wird das auch noch ISDN bleiben. Dann wird das allerdings auch als Voice-over-IP tatsächlich gemacht werden über das Internet sein. Wir haben auch schon ein paar Internet-Codecs getestet. Ich persönlich war anders als Manfred noch nicht so ganz begeistert davon. Ich finde ja die Versatzzeit noch ein bisschen zu lang und ich finde sie auch noch nicht so handhabbar wie die ISDN-Codecs.
Ja, man muss aber sagen, nachdem du jetzt die Katze aus dem Sack gelassen hast, der Peter Welchering hat auch einen Sack mitgebracht, und zwar einen Jute-Sack, und da hat er sein Anschaltgerät dabei, obwohl wir im Studio sitzen.
Das ist kaputt und ich muss es reparieren.
Ah ja, okay, haben wir das Ding auch geklärt. Ja, Peter, wie sieht's denn technisch aus? Wie sah denn die Welt 2006 aus und das Internet 2006? Was hat sich zu heute geändert? Gibt's da Unterschiede, gravierende?
Es gibt Unterschiede, es gibt auch eine Menge Konstanten. Also der wesentliche Unterschied ist, glaube ich, dass 2006 eine sehr große Aufbruchstimmung immer noch da war, dass das Internet wirklich internationalisiert würde und dass aus jedem Kontinent auch Vertreter bei der ICANN tatsächlich die Interessen dieses Kontinents vertreten könnten. Das ist inzwischen überhaupt nicht mehr so. Die ICANN ist wieder eine sehr viel stärker amerikanische Einrichtung geworden und viele Internationalisierungsträume, die wir damals hatten in Richtung Internet, die sind schlicht zerplatzt.
Ja, gut. Ich meine, diese Macht, die dort aus den USA kommt und ausgeübt wird über das Internet, die ist für mich sicherlich bedenklich. Aber wie sieht es denn technisch aus? Was hat sich technisch geändert?
Technisch, denke ich, sind solche Themen sehr viel stärker geworden wie Computer, die überall sitzen. Technisch ist sehr viel stärker geworden, dass wir mit sehr viel stärkerem Einsatz mobile Geräte haben. Und in technischer Hinsicht haben wir auch die gesamte Infrastruktur, die gesamte Breitbandinfrastruktur weltweit, glaube ich, sehr viel besser in diesen letzten 4 Jahren erlebt und hinbekommen, als es in den Jahren davor der Fall war. Mhm. Und es gibt eben ein konstantes Thema. Wir haben 2006 angefangen, über die ersten kleinen Skandälchen beim elektronischen Personalausweis zu berichten. Und das haben wir in diesem Jahr, am 1. November ist er ja dann ja ausgeliefert worden, oder ab dem 1. November, ja auch fortgesetzt.
Wie war das? Wie viel Tausend waren ohne Chip?
4.000.
4.000.
Und das wäre nach dem, was wir 2006 ja berichtet haben, auch ganz gut gewesen. Denn 2006 ging es ja noch darum, dass auf diesem Chip neben den Fingerabdrücken auch der Iris-Scan gespeichert werden sollte und das biometrische Gesichtsbild. Und dann hat ja der Hartmut Pohl herausgefunden von der Gesellschaft für Informatik, dass es da eine Arbeitsgruppe im Innenministerium gab, die sich überlegt hat, wir können doch eigentlich, um das Finanzierungsloch zu schließen, also auch damals ging es schon um Leaks, um das Finanzierungsloch zu schließen, diese biometrischen Daten an die private Wirtschaft verkaufen. Und es gab auch schon Preise, einige Euro sollte der Fingerabdruck kosten und der Iris-Scan, der sollte dann gleich so weit über 11-12 Euro kosten. Ich habe mich damals dann gefragt, wer ist denn eigentlich an diesem Iris-Scan interessiert? Fingerabdruck, das konnte ich noch nachvollziehen, Privatdetektoren, so Unternehmen der Sicherheitsindustrie, die wollten so einen Fingerabdruck haben, damit sie sagen können, aha, der Peter Welchring, der war da an diesem Tisch, denn guck mal da, sein Fingerabdruck, sein schmutziger Zeigefinger, der ist doch tatsächlich da abnehmbar. Aber Iris-Scan dachte ich mir immer. Dann haben wir herausgefunden, als wir recherchiert haben, am Iris-Scan waren Versicherungen interessiert. Kranken- und Lebensversicherungen.
Identität? Wollten die irgendwie Krankheiten erkennen?
Ja, weil unseren beginnenden Leberschaden, den kann man angeblich schon an der Iris sehr frühzeitig erkennen. Und so auch bei anderen Erkrankungen. Ich habe das damals für Alchemie gehalten, aber ich musste das dann wirklich glauben anschließend. Und deshalb waren die daran interessiert, diesen Iris-Scan eben zu kaufen, wenn er denn erhoben wird. Und das wäre ja flächendeckend gewesen für roundabout 70 Millionen oder mehr Bundesbürger. Und diesen Iris-Scan dann eben auch abzugleichen mit anderen Krankheitsdaten. Und dann hätte man natürlich sehr viel schöner auch Risiken abschätzen können und danach eben auch Prämien berechnen können.
Das heißt, unser Staat wollte unsere persönlichen, allerpersönlichsten Daten verkaufen.
Ja, das war damals so eines der großen Themen, als der Computer Club 2 gestartet ist. Und es war für mich auch ganz, ganz spannend. Und deshalb fand ich dann auch den CC2 so eine tolle Sache, weil wir haben damals gegen den Mainstream berichtet. Die Mainstream-Medien hatten dieses Thema dann auch aufgenommen, haben das aber auch sehr schnell wieder fallen lassen. Und im Computer Club 2, da ging es eben dann auch lange Zeit darüber, was steckt eigentlich dahinter, was sind sozusagen die konzeptionellen Überlegungen, was steckt auch an Sicherheitsvorstellungen in solchen Ministerien hinter solchen Plänen, wenn die da geäußert werden. Und da war eine Menge Hintergrund möglich und ich glaube, das machte für mich dann auch den Audiocast, den Podcast, so wertvoll, weil da eine Menge Hintergrund diskutiert und veröffentlicht werden konnte, den man so in den Mainstream-Medien in dieser Weise gar nicht findet.
Nun ist Hartmut Pohl für den Computerclub auch kein Unbekannter. Wir hatten den schon öfter gehabt, zu vielen Sicherheitsthemen. Und es ist schön, wenn man sich so immer wieder trifft, dann irgendwo bei irgendwelchen Sachen, die einem selbst nicht gefallen, und dann sind dann andere, die man richtig kennt, sind dann auch dabei und vielleicht ist das schon irgendwie so schön, ne?
Peter, du hast ein Stichwort gegeben bei der Technik, diese Mobilität. 2006 hatten wir ja so, wie das heute ist, die Verbreitung von Smartphones in allen unterschiedlichen Facetten noch gar nicht. Sie war, glaube ich, auch so noch gar nicht denkbar, weil die Netze noch nicht da waren. Das hat sich ja nun ganz, ganz drastisch geändert.
Das UMTS, glaube ich, das lief noch gar nicht. Ja, und das ist so ganz so, also so richtig ausgebaut war es, glaube ich.
Die konkrete Frage dazu ist eigentlich, aus der damaligen Sicht war denn erkennbar, dass wir solche Sachen wie heute ein iPhone haben würden?
Also es gab einige Wissenschaftler, es gab einige Entwickler, die haben gesagt, ja, ganz klar, sowas wird es in 3-4 Jahren marktreif geben und in einer ganz großen Verbreitung. 2006, muss man sich mal überlegen, sind schon die ersten Versuche gefahren worden mit Long-Term Evolution, also dem Mobilfunkstandard, der jetzt gerade hier in Deutschland flächendeckend eingeführt werden soll und der eben UMTS ablösen soll. Insofern war da schon sehr vieles auf dem Weg. Allerdings in der breiten Bevölkerung und in der Diskussion der Medien, wirklich in der ganz breiten Diskussion der Tagesmedien, der aktuellen Medien, da hat sich was verändert. Da ist damals über Technik in dieser Weise nicht berichtet worden. Und das ist, glaube ich, neu dazugekommen.
Ich weiß nur, dass unsere erste Fernsehsendung, über die ja auch schon kurz vorher gesprochen haben, da war Long-Term Evolution war das Thema und das war ein Alleinstehungsthema. Es gab nirgendwo in den allgemeinen Medien da irgendeinen Bericht darüber. Da ist so gut wie nichts gelaufen.
Ja, das ist gut, das war eben eigentlich viel zu neu, dieses Thema, obwohl das war eigentlich absehbar, dass es kommen wird und kommen würde. Gut, also die Mobilität ist klar, ist da. Wenn aber jetzt wir über Mobilität sprechen. Nur mal so ein ganz kurzes Beispiel. Bei RTL kann ich jetzt also zum Beispiel mir irgendwelche Sachen downloaden, Sendungen runterladen und so etwas. Jetzt wird aber da zum Beispiel eine Ortsprüfung gemacht, ob ich mich in einem Land befinde, in Deutschland befinde, wo das gestattet ist. Befinde ich mich im Ausland, dann sagt das Programm eben, nee, Edge geht nicht, darfst du nicht, es geht nur in Deutschland. Das heißt, wir werden immer durchsichtiger. Es wird selbst bei solchen dummen Sachen wie ein Download von irgendetwas gefragt, wo befindet er sich? Und es wird dann entschieden, darf er oder darf er nicht. Eine Überwachung in einem Maße, die nicht vorhersehbar war. Wie ist denn so etwas einzuordnen? Ist das jetzt wirklich der Stand, wo man sagt, es geht jetzt immer so weiter? Wir werden also wirklich minutiös auf den Meter genau künftig überwacht? Oder wie siehst du das?
Also was 2006, glaube ich, noch nicht so diskutiert wurde, war, dass diese Transparenz eben auch einfach Öffentlichkeit herstellen kann, die dann zwei Arten von Überwachung oder Transparenz eben tatsächlich gebiert. Die eine, die dann aber kein staatliches Monopol mehr ist, sondern von allen wahrgenommen werden kann. Das ist etwa die Street View-Debatte des Jahres 2010 gewesen. Daran haben wir 2006, glaube ich, so noch nicht gedacht. Und das Zweite, die Situation, was staatliche Überwachung angeht, die finde ich gar nicht so sehr anders, als sie im Jahr 2006 war. Im Jahr 2006 sind auch sehr viele Überwachungsprogramme auf den Markt gekommen, sind auch sehr viele Überwachungsinitiativen durch die Regierung angeschoben worden. Und ich denke nicht, dass wir da jetzt irgendwie einen Qualitätssprung haben, sondern das, was damals angedacht wurde, ist in einigen Fällen umgesetzt. In anderen Fällen hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gestoppt, etwa in Sachen Vorratsdatenspeicherung. Da wird jetzt kräftig darüber nachgedacht, wie können wir es denn trotz des Verfassungsgerichtsvotums dann doch wieder umsetzen. Also da würde ich eher eine Konstante sehen.
Nur damals hieß der Innenminister noch anders und da war sehr viel mehr Radau dahinter. Also ich meine, da gab es ja richtige Feindschaften. Jetzt bei der Misere ist das alles ein bisschen gedämpfter. Obwohl in der Sache ist es wohl das Gleiche.
Ich glaube, so ein großer Unterschied ist nicht gut. Wenn ich an Frau Lothäuser-Schnarrenberger denke, dann sehe ich schon, dass da eine gewisse Bremse drin ist bei solchen Dingen, die verhindert, blockiert, nicht böswillig, sondern ich glaube im Sinne des Verbrauchers, sicherlich auch im Sinne ihrer Partei und sowas. Aber einige Dinge, die unter einer anderen Partei wahrscheinlich radikaler würden und wären. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass ein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung nicht so radikal wird, wie das, was vom Bundesverfassungsgericht so abgelehnt worden ist. Nur, es ist die Frage, was kommt dann? Wir können der dauerhaften Überwachung nicht ausweichen und es wird neue perfide Situationen geben, die vielleicht noch schlimmer sind als das, was wir vorher gedacht und erhofft haben. Wir sehen doch zum Beispiel die Rundfunkgebühren, eine solche Forderung, so legitim wie sie auch ist. Aber alle haben sich gefreut, dass die Gebühreneinzugszentrale nun diese Sache quasi weggenommen bekommt, dass wir also keine Rundfunkgebühr mehr haben, sondern eine Haushaltsgebühr. Und was dabei rauskommt, ist eigentlich noch viel schlimmer geworden, ja.
Also es gibt allerdings auch in der analogen Welt eine Konstante, die habe ich im Oktober mir anschauen können. Dasselbe Schild, nämlich Vorsicht Rutschgefahr, das schon Innenminister Schäuble in seinem Vorzimmer hängen hatte, hängt da immer noch. Und da finde ich prima, dass der Innenminister jeden Tag durch eine Tür geht und an dieser Tür hängt ein Schild, Vorsicht Rutschgefahr.
Ja, ein schlüpfriges Thema. Im Jahr 2006 wurde auch WikiLeaks gegründet. Ende des Jahres 2006. WikiLeaks ist ja nun in den letzten Wochen sehr ins Gespräch gekommen. Wir müssen es jetzt und hier auch nicht ausweiten. Das wollen wir in der nächsten Woche machen. Aber war denn damals absehbar, dass eine solche Organisation von Leuten, die sich auf die Fahne geschrieben haben, irgendwelche Geheimnisse zu veröffentlichen, der Allgemeinheit zugänglich zu machen, die normalerweise versteckt bleiben sollten, dass die einen solchen Erfolg oder eine solche Publizität erreichen können? Konnte man sich das damals schon denken?
Also ich habe mir das damals nicht denken können, wobei am Rande einer ICON-Sitzung, einer größeren Veranstaltung der ICON, damals gab es ja diese Regionalkonferenzen noch, da habe ich damals auch in dem Jahr Julian Assange getroffen und der war davon vollkommen überzeugt und soweit ich das jetzt noch erinnere, von mir übrigens auch nicht, er wurde nämlich von keinem der Anwesenden so richtig ernst genommen. Alle haben gesagt, naja, das kann so eine Plattform sein, wird keinen großen Erfolg haben, kann er mal machen, wird auch in ein paar Monaten wieder vergessen sein. Mhm. Wobei das, was er damals ja anbieten konnte, war ja im Wesentlichen eigentlich nur ein E-Mail-Postfach an der Universität von Melbourne. Und er hat sich dann auf zwei Anonymisierungsnetzwerke aufgesetzt und die entsprechende Software eben dann auch für diesen Universitätsserver beschafft.
Hm. Ja, es hat eben ganz, ganz anders angefangen. Ein Rückblick in der Technik. Vielleicht sollten wir da auch mal eine Vorausschau anknüpfen. Was wird es denn in 4 Jahren geben? Technik auf der einen Seite und informationstechnisch, softwaremäßig, internetmäßig auf der anderen Seite.
Also ich denke, wir werden beim Spracherkennen einen weiteren Fortschritt machen. Ich denke auch, wir werden, was die Mobilität der Geräte angeht, nochmal kräftig zulegen. Und was die gesamte Breitbandigkeit angeht, da werden wir, glaube ich, dann auch sehr viel stärkere Anschlüsse haben und sehr viel mehr Daten einfach hin und her schaufeln können.
Manfred Kläuber, du bist ja nun in der Technik, auch in der Hardware, ziemlich tief drin. Wie sieht's denn aus deiner Sicht aus? Was erwartest du für die nächsten Jahre?
Also ich glaube, dass in Sachen Mobilfunk, da wissen wir noch gar nicht, was da letztendlich in 4 Jahren wirklich bei rauskommt. Das Thema ist so wahnsinnig schnell gegangen. Also ich kann mich 2006 noch erinnern, da waren Smartphones, waren eine Nebenerscheinung des Mobilfunkmarkts und jetzt hat quasi jeder schon so ein Smartphone, außer mir. Ich habe noch ein uraltes Nokia-Handy.
Ja, du brauchst ja kein Smartphone, du bist ja selbst klug.
Ja, aber
ich habe also auch noch mal ein Siemens S35.
Ich denke, da wird noch vieles passieren. Ich glaube, die Tablet-PCs, das ist ja auch gerade erst im Kommen, dieses Thema. Also die ersten Prototypen, die zeigen ja nur so, was möglich ist. Ja, das wird sicherlich ganz, ganz doll werden. Und ich glaube, was auch so langsam kommt, wo wir uns lange Zeit drüber kaputt gelacht haben, das ist eben halt der Kühlschrank mit dem Internetanschluss. Diese ganzen Geräte, die kommen, das läuft jetzt eher unter dem Thema Smart Grid, also intelligente Hausvernetzung, um Strom zu sparen, sprich also, dass der Stromversorger eben halt in seinem Sinne, und dann frage ich mich, ist das sein Sinn oder ist das auch mein Sinn, also gibt es da übereinstimmende Interessen, in seinem Sinne den Kompressor, die Waschmaschine steuert, wie auch immer. Das wird ein Riesenthema, da wird jetzt ganz, ganz viel passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Also der normale PC ist langweilig geworden. Ich glaube, in den ganz kleinen Dingen steckt die Musik.
Aber die haben wir auch schon sehr viel früher besprochen, diese,
ja,
diese Haustechniken aber, und so weiter.
Ja, aber wir haben
nie
sie,
was passiert.
Ja, wir haben sie immer unter dem Aspekt besprochen, dass da grundsätzlich was möglich ist und dass grundsätzlich der Kühlschrank jetzt eben halt dem Online-Shop melden könnte, ich brauche mehr Bier. Ja, grundsätzlich, ja, aber du siehst, das Thema ist gar nicht, dass der Kühlschrank dem Laden sagt, ich brauche mehr Bier, sondern das Thema ist, dass das E-Werk dem Kühlschrank sagt, Junge, wenn du wieder Kälte machen musst, dann mach es am besten in einer halben Stunde und nicht gerade jetzt, wo alle gerade ihren E-Herd angeschmissen haben.
Ja? Aber es ist ja dann ein nächster Schritt zu einer Überwachung. Wir wissen ja dann, wenn ein solches Smart Meter, also so ein kluger Stromzähler, genau immer meldet, minütlich meldet, wie viel Strom gebraucht wird, dass man aus einem solchen Profil herauslesen kann, was macht der gerade. Und der nächste Schritt ist dann, dass der Wasserzähler natürlich das Gleiche tut. Das heißt, die Leute wissen, der duscht gerade, und wenn ich mir vorstelle, da sitzt irgendwo jemand, der kann sich dann einloggen und kann auf seinem Computer gucken, auf die Hausnummer runtergehen, vielleicht auf die Wohnung, und sieht, aha, bei dem wird geduscht oder der hat gerade für 10 Sekunden Wasser laufen lassen, der in der Menge, der war also auf dem Klo. Und wenn das alles aufgespeichert wird, das sind doch Vorratsdatenträume, oder?
Also die Geschichte hat der Bundesdatenschutzbeauftragte, der Peter Schaar, schon 2006 erzählt. Er hat nämlich einen Wohnblock besichtigt in Hamburg. Und dann sagte ihm einer der Techniker, schauen Sie mal, in dem und dem Hausbezirk, in der und der Wohnung, da geht jetzt gerade jemand aufs Klo. Denn dieser Peak hier, das ist eindeutig eine Wasserspülung. Und Peter Schaar hat daraus dann die Konsequenz gezogen, wir müssen gucken, dass solche Daten möglichst nicht gespeichert werden. Denn dann können tatsächlich Profile erstellt werden. Dann könnte man etwa, wenn das da ganz oft passiert, innerhalb einer halben Stunde dreimal, etwa das Magen- und Darmmittel direkt in die Wohnung schicken.
Ist denn da was draus geworden aus? Wir dürfen solche Daten nicht speichern. Ich glaube nicht. Ich glaube, da denkt keiner dran, ob jemand die Wasserspülung da irgendwo niederschreibt um 17.11 Uhr und 12 Sekunden.
Es gab ja in der letzten oder in der vorletzten Woche, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, den Gesetzentwurf vom Bundesinnenministerium über den Persönlichkeitsschutz oder den Schutz der Persönlichkeitsrechte im Internet. Und da stand drin, dass die rote Linie überschritten ist in dem Moment, wo jemand Persönlichkeitsprofile, und darauf kommt es an, jetzt also Achtung, veröffentlicht. Ja? Und das Problem ist also offensichtlich, dass die ganzen Dienstanbieter wie Google Street View oder wer auch immer und was da auch alles kommen wird, deren Geschäftsmodell basiert darauf, dass sie Persönlichkeitsprofile sammeln und dann analysieren und dann eben halt irgendwie generierte Daten veröffentlichen. So, und offensichtlich ist es so, dass man diese Geschäftsmodelle nicht behindern will. Und ich persönlich glaube auch, dass viele Menschen die auch gar nicht behindern wollen, weil sie damit einverstanden sind, dass es diese Dienste gibt. Ja, also sie wissen, diese Dienste funktionieren auch nur, wenn man diese statistische Grundlage hat. Und ich halte das auch dann klar für in Ordnung, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie diese Daten erhoben werden, welche Speicherdauern sind und was ist zweckmäßig, um sie eben halt nicht anderweitig auswerten zu können. Aber dieser Komplex eben halt überhaupt, welche Persönlichkeitsprofile werden wie erhoben, wie lange gespeichert und so weiter, das wird bei uns noch alles so grobschnitzig diskutiert und so wenig undifferenziert. Eigentlich immer nur, werden Daten erhoben oder werden sie nicht erhoben, werden sie veröffentlicht oder nicht veröffentlicht. Also ich glaube, die Diskussion, die muss noch viel, viel, viel ausgebreiteter und ausgeprägter werden, damit man überhaupt genau weiß, was da passiert, weil klar, das ist schon, ist, es gibt Manfred, unheimlich.
Das ist ein Plädoyer für den Computer Club 2 weiterzumachen.
Mhm, ganz genau. Auf jeden Fall. Und es ist auch ein Plädoyer dafür, eben halt bestimmte Dienste, da bin ich nicht ganz bei euch. Ich weiß, ihr seid sehr gegen Street View zum Beispiel. Ich bin nicht so gegen Street View wie ihr, weil ich der Meinung bin, es gibt viele Menschen, die finden das gut und die möchten das gerne. Und die haben natürlich auch Ansprüche. Und den Anspruch darf man auch nicht von der Hand wischen. Also man muss doch eine sehr viel detailliertere Diskussion darüber führen, als sie bislang geführt wurde. Ihr könnt mich ja mal wieder einladen.
Man muss.
Und dann zu dem Thema nicht mehr. Ja, denn ich bin froh, dass mein Haus gepixelt ist. Ah, ja. Und zwar, das hat man so gepixelt, dass man die Dreiviertelstraße mitgepixelt hat. Irgendwo hat man doch noch Respekt vor mir bei Google.
Jetzt bin ich aber stolz.
Ja,
die wollten nicht schon wieder Ärger mit dir haben. Ja, also ich denke, das ist wirklich eine Sache, da sollten wir weiter dranbleiben. Wir sollten also immer wieder die Finger in die Wunden legen, auch in offene Wunden legen. Wir sollten wachsam sein, wir sollten uns ruhig mal das Maul verbrennen, das ist gar kein Problem. Aber wir sollten helfen.
Auch keine draußen. Schwierigkeit.
Nee, für mich nicht. Danke, Herr Kollege. Ja. Wir sollten helfen, den Leuten da draußen irgendwo einen Fingerzeig zu geben. Guck mal dahin, pass mal da auf, was geschieht da. Eine Diskussion anstoßen, damit unsere Gesellschaft ein bisschen besser wird. Mit den technischen Möglichkeiten, mit der Kommunikation, mit der europaweiten und weltweiten Kommunikation, die wir über das Internet mit unseren technischen Geräten haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Anliegen.
Ja, und ich kann noch sagen, wir hören auf mit der Sendung Computer Club 2 von meiner Seite zumindest.
Jetzt schon?
Ja, jetzt gleich.
Aber
ja.
Nur für heute.
Für heute, ja. Und zwar hören wir dann auf, wenn wir im Auto sitzen und sagen, sollen wir nicht über Augsburg fahren oder wir fahren über Mainz oder so irgendwas, und das Navi versteht das Ganze und schaltet einfach automatisch um. Und wenn ich links um die Ecke fahre, macht's links den Blinker raus.
Heinz Schmitz, du bist ja irgendwann...
Hallo.
Gut, hallo. Du bist ja irgendwann zu uns gestoßen.
Ach, ganz früh.
Ja, jetzt beim CC2 etwas später, also nachdem wir schon angefangen haben. Wann war denn das etwa? Weißt du das noch?
Das dürfte ungefähr 2 Jahre her sein. Also in der Halbzeit
in so der
bin
Halbzeit.
Ich dazugekommen.
Aber wir kennen uns ja nun schon ewig, möchte ich mal sagen. Ich glaube, 86 haben wir uns.
Nee, ich habe noch irgendwo ein Video ganz aus den Anfängen, so 83, 84.
Ja. Da auch schon.
Ja, ja.
Und dann warst du irgendwo, weißt du länger, in Japan?
Ja, das war eine ziemlich bewegte Zeit. Ich war selbstständig damals als Softwareentwickler. Und da hat man einige Projekte, die dann hinterher auch international liefen. Die in Japan, in USA liefen, in Taiwan liefen.
Was war dann in den 80er Jahren an Softwareentwickler? Fortran?
Ja, oder? Nee, in C haben wir das schon geschrieben. Wir haben erst in Basic geschrieben und nachher in C. Das war eine sehr schöne, schmale Sprache, die liebe ich heute noch.
Sehr fehlerträchtig, man konnte alles falsch machen, was man sich vorher gar nicht ausdenken konnte.
Wahrscheinlich hat man auch alles falsch gemacht.
Ja, man sieht ja heute an den Betriebssystemen noch, dass die vagabundierenden Pointer, wie sie heißen, immer noch sehr beliebt sind und immer dafür sorgen, dass der Speicher am falschen Platz vollgeschrieben wird und dass die Programme und Betriebssysteme abstürzen. Das ist halt so. Und
was waren da so für Programme, die dich da...
das waren verschiedene, sondern es waren teilweise Betriebssteuerungen. Ich habe also schon mal für Ford eine Steuerung umgeschrieben. Da hatte ich so in den Werksferien die ganze Werkhalle für mich. Das war schon toll, mit dem Fahrrad da durchfahren. Und dann haben wir hinterher
Was hast du denn da, ein Lager oder was? Lagersoftware?
Nein,
oder?
Die Betriebssteuerung für die Motorenfertigung. Diese programmierbaren Steuerungen, die wurden ja an Rechner rangegangen und die Interfaces waren ein bisschen kompliziert zu programmieren. Dann haben wir viel für Druckerhersteller gemacht.
Ich kann mich da erinnern, da warst du hier bei einer Firma im Bergischen Land und dann habt ihr da, weiß nicht, ob du das warst, ein Interface entwickelt, welches die Daten vom Rechner,
vom Bildschirm auf den Leser
direkt innerhalb von einer Sekunde übertragen hat, was vorher über die parallele Schnittstelle doch viele Minuten gedauert hat.
Ja, das war eine analog-digital-Sache, die hat ein sehr guter Hardware-Entwickler gebaut. Wir haben dann sich erstmal nur die Idee geliefert und gesagt, hier ist ein, mach mal. Dann hat er das Videosignal abgegriffen und hat das zwischengespeichert, eine Seite, und hat damit den Laserstrahl des Laserprinters gesteuert und konnte so in Realtime den Bildschirminhalt ausgeben.
Das war ganz schön irre. Einfach draufgedrückt auf die Taste und wutsch hat der Drucker das ausgegeben.
Ja, und dann gab es dann auch die Entwicklung für die Forschungsinstitute waren an sich der große Abnehmer dafür. Die mussten Langzeitmessungen machen, hatten dafür diese grafischen Bildschirme, damals noch mit Plot 10, wer sich noch daran erinnern kann. Das ist die Tektronix-Standard, den es damals gab. Haben dann ihre Grafiken auf dem Bildschirm ausgegeben. Und normalerweise muss dann die ganze Nacht, wenn so einer lief, daneben einer sitzen, die Dinger immer kopieren. Und das ging dann mit dem anders. Man konnte den extern ansteuern über einen Rechner. Immer wenn ein Impuls kam, hat er dann eine Bildschirmkopie gezogen. Und dann haben die den Laserprinter vollgemacht. Weiß noch, wie viele Seiten das waren, 400 Seiten oder was da reinpasste, diesen großen Schacht, der da drunter kam, und hatten den nächsten Morgen so einen Stapel Papier und hatten ihre Versuche, die über Nacht liefen, dokumentiert. Das war lustig, die Zeit.
Also damals lief das ja nicht durch, da gab es viel Papierstaus und da musste eigentlich immer einer daneben stehen.
Es gab viel Lustiges zur damaligen Zeit. Also das hat, glaube ich, auch jeder von uns erlebt. Ich war mal in so einer Art Feuerwehrfunktion und da wurde ich von der Firma aus Koblenz, wurde ich nach Frankreich geschickt. Dort war ein neues Werk gebaut worden für Halbzeug, also Aluminium-Halbzeug. Das sind so Rahmen von Fenstern und so weiter. Und da machte ein Schneiderelement, machte immer nur so zuck, zuck, so runter, rauf und runter, rauf und runter. Und die Leute kamen da nicht mehr zurecht. Es war nämlich erstmals eine digitale Anzeige im Spiel und die stand bei 0,0.
Wann war denn das?
Das war
in deinem vorigen Leben?
Nee, das war kurz nach dem Studium. Das war
Das war sogar noch vor dem Computer.
Mitte der 70er. Und so Dinge sind viele passiert, wo die Digitalumstellung den Leuten so viel Mühe gemacht hat, die kamen aus dem Analogen heraus.
Mhm. Ja, und dann haben wir damals für WDR-Fernsehen eine Abstimmautomatik mal entwickelt, für Geld oder Liebe damals in den Anfängen.
Konnten die Zuschauer dann von zu Hause abstimmen?
Ja, vor allen Dingen die im Studio. Darum ging es dann vor allen Dingen.
Denn von zu Hause abstimmen mit analogen Telefonen, das war ja eins der größten Nummern.
Über TED ging es dann damals. Über TED kriegte man Ergebnisse rein.
Nee, wir haben aber auch rumgebastelt, dass wir das selbst machen können. Ohne den Dienstleister TED, der hat ja wieder Geld gekostet.
Ja gut, aber bei den großen Samstagsabendshows war das egal. Damals war so viel Geld da.
Das weiß ich auch noch,
Ja, gut. Und dann hast du aber im Grunde genommen Zusatzgeräte entwickelt für die damaligen Laserdrucker-Generationen und hast da mit jemandem zusammengearbeitet und warst auch dann lange in Japan.
Ich war zwei Jahre in Japan. Wir hatten mal die Idee, einen Drucker zu bauen, direkt konvertiert. Prince Herta hieß das Ding. Und das ist dann in Japan entwickelt worden. Da waren wir dann die ganze Zeit, hingen wir da im Labor rum und haben mit den schlecht Englisch sprechenden japanischen Ingenieuren, die zwar hilfsbereit waren, aber ist doch eine andere Kultur. Es war eine sehr schwierige Zeit, die zwei Jahre.
Ist da nichts draus geworden, oder?
Der ist mal auf den Markt gekommen. Gut, das war ein Marketingproblem und wollen wir hier nicht. Das war eine recht unangenehme Sache.
Wahrscheinlich gab es da bessere Sortierer schon.
Nee, gab es nicht.
Gibt es auch bis heute noch nichts Gescheites. Ja. Das hätte man konsequent weiterentwickeln müssen, dann hätte man auch den Markt befriedigen. Den gibt es ja im Personalbereich zum Beispiel.
In zwei Jahren hast du wahrscheinlich perfekt Japanisch gelernt?
Nee, ich habe kein Wort Japanisch gelernt.
Warum nicht?
Ich war mehr im Flieger als in Japan, kann man sagen. Ich hatte damals für jede Airline ein Frequent-Flyer-Ticket und bin immer nur um die Welt gereist und war dann immer 6 Wochen in Japan, dann wieder in den USA. Das war eine sehr abenteuerliche Zeit.
Vermisst du das?
Nein. Jetzt nicht mehr. Es war schwer. Als ich dann zurückkam, habe ich mich dann, wie sagt man, zur Ruhe gesetzt. Das ist das falsche Wort. Nein, das ist das falsche Wort. Ich habe also jetzt ja einen Arbeitsplatz. Ich arbeite ja bei Circuit, heißt die Firma. Wir betreuen Zeitungen, Medienunternehmen, Rechnertechnik.
Also ein Rechenzentrum, Dienstleister, oder?
Das ist ein Dienstleister, ein typischer Outsourcer. Also wir betreiben die Redaktionssysteme, also alles, was so eine Redaktion braucht an IT machen wir. Oder was ein Verlag braucht. Und dann kam ich zurück und hatte plötzlich einen festen Arbeitsplatz. Feste Arbeitszeiten, musste immer ins Büro und sowas. Also nicht mehr dieses Zigeunerleben. Das war die ersten zwei Jahre sehr schwer.
Das glaube ich.
Schwerer als Japan.
Nee, das Japan ist dann irgendwann mal vorbei. Das muss man dann nicht mehr haben, weil das einfach der Kulturunterschied zwischen Japan und Europa ist einfach viel zu groß.
Ich brauchte auch eine längere Zeit, bis ich festgestellt habe, als meine Reisereien nach Mexiko, nach Grönland und was weiß ich wohin, dann auch so langsam aufhörten, weil es das entsprechende Alter kam, dass man das auch nicht mehr so richtig wollte. Dann musste ich feststellen, dass es woanders ist, die Erde auch braun. Und wenn ich ankomme, wird es meistens dunkel. Und dann fährt man mit einem Taxi irgendwo in einen Raum, der abgedunkelt ist. Dann hört man einen Vortrag und dann fährt man wieder nach Hause. Das war irgendwo nicht so ganz befriedigend.
Also was spannend ist bei dieser Zigeunertätigkeit, ist, man lernt sehr viele unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Kulturen kennen. Das ist am Anfang sehr, sehr spannend, die ersten paar Monate, vielleicht erst ein Jahr oder anderthalb Jahre. Aber dann ist man doch immer wieder in den gleichen Kulturkreisen mit den gleichen Leuten zusammen. Ja. Dann kann man auch besser zu Hause
bleiben. Ja, meistens landest du doch in internationalen Hotels.
Ja, das Problem
ist. Da ist ja überall das Gleiche.
Wir haben in Japan uns nachher lokale Hotels besucht, weil die internationalen Hotels da noch komplizierter sind als sonst irgendwo auf der Welt.
Das Problem für mich ist eigentlich immer gewesen, wenn ich durch die Gegend gefahren, gereist, geflogen oder sonst was bin, dass ich zu wenig von dem eigentlichen Land hatte. Es war meist zu schwierig und zu wenig Zeit da, sich dort mal in eine Eckkneipe zu setzen, wenn es denn so etwas gab oder etwas Entsprechendes. Ich habe immer genutzt, dass ich dann mit der normalen Bevölkerung, in Anführungszeichen der normalen Bevölkerung, irgendwo in Kontakt kam. Das hat mir immer mehr gebracht als die Leute, die ich von allen anderen Ländern aus der Welt auch schon kannte, weil sie auf den gleichen Kongressen oder Messen oder Vorträgen waren.
Ja, ja. Moment, es ist was anderes, wenn man mit den Leuten zusammenarbeitet, also tägliche Arbeit macht, oder wenn man sie auf einem Kongress trifft. Das ist sowieso Ausnahmesituation. Ja. Da verhält sich jeder anders und das ist ähnlich wie Urlaub.
Ja, ja.
Also das Verhalten der Leute, jetzt verstehe mich bitte nicht falsch.
Ja.
Wenn man täglich im Labor zusammenarbeitet, dann ist es doch eine ganz andere Atmosphäre.
Ja.
Man lernt viel mehr über die Kultur kennen, als man das über Kongresse oder Besuche machen kann. Ja gut, man lernt sie nicht unbedingt verstehen.
Also bei mir war es immer so, wenn ich was Schönes gesehen habe, schöne Blüten oder schöne Blumen und so weiter, habe ich mir immer gesagt, da müsstest du mal richtig hinfahren. So, und da ist auch nie was draus geworden. Man war dann weg und man fuhr auch nicht mehr dahin. Aber man hatte immer das Gefühl, du fährst dann nur dran vorbei und kriegst so einen Wisch mit. Und das richtige Sehen, das kam einfach nicht dazu.
Also was ich zumindest gemacht habe, sehr früh, ich war immer unterwegs, als seit ich 75 anfing zu arbeiten, war ich an sich immer im Außendienst. Ich habe immer einen Tag versucht, Zeit zu nehmen, um, wenn ich in eine neue Stadt kam, dann wenigstens mal da durchzulaufen. Nicht durchzufahren, durchzulaufen, wirklich zu erlaufen. Bei den meisten Städten, älteren Städten geht's, bei den neuen wird es ein bisschen komplizierter.
Das kannst du jetzt mit Street View machen.
Ja gut, könnte man theoretisch, ist aber nicht das Erleben der Stadt. Denn
noch nicht,
eine Stadt hat auch eine Atmosphäre, die ein Verhalten der Leute und so.
Vor allen Dingen, wenn immer ein verpixeltes Haus kommt.
was sind denn für dich, Heinz, die gravierendsten, die beeindruckendsten Entwicklungen in der Technik, vielleicht sogar Computertechnik, in der Zeit, in der du in dieser Branche tätig warst? Bis heute?
Seit ich beruflich tätig bin. Internet.
Das Internet.
Und wenn man so über die letzten Jahre guckt, was also wirklich spannend war jetzt, auch sagen wir in der Zeit, in der es CC2 gibt, das war die Entwicklung der Virtualisierung und das, wie es heute so schön heißt, Cloud Computing, also zurück zu den zentralen Rechenstrukturen. Und eben die dunkle Seite des Internet, die Entwicklung der Kriminalität im Internet, die wirklich erschreckend ist.
Aber zu erwarten war, denn wir haben sie in der realen Welt ja auch.
Ja, aber dass die mit dieser Macht so schnell kommt, damit habe ich nicht gerechnet. Und das, was früher noch eben mal so ein Virenschreiber war, der nachts denn da mit Cola und Pizza saß und ein Virus geschrieben hat, das heute eine richtige Industrie ist.
Ja gut, das Internet macht uns ja weltweit alle gleich. Jeder hat den gleichen Zugang und jeder hat die gleichen Möglichkeiten. Und das ist eben diese neue Qualität dabei. Und das bringt so etwas mit.
Naja, den gleichen Zugang, da darfst du auch nicht an die Geschwindigkeit denken.
Nein, so meine ich es ja nicht. Aber theoretisch kann doch von jedem Punkt der Welt aus jeder jede Schweinerei machen oder auch was Gutes tun.
Ja, und mobil kann er das auch machen.
Das ist das große Problem, was du sagtest, von jedem Punkt der Welt aus.
Ja.
Die Technik, die Kommunikationstechnik ist weiter als das, was die Politiker, was die Gesetzgeber und die Strafverfolgungsbehörden überhaupt leisten können. Und das ist das Bedenkliche dabei.
Tja, liegt auch ein bisschen mit an uns, dass wir so viel vielleicht informiert haben.
Tja, jetzt haben wir fast eine Stunde hier vor dem Mikrofon gesessen.
Ging schnell vorbei.
Mit den Kollegen. Und es ging schnell vorbei, das muss man sagen. Auch die 4 Jahre gingen schnell vorbei.
Genau,
waren ja eigentlich fast 4,5, wenn man ehrlich ist.
Ja, fast zu schnell vorbei.
Fast zu schnell. Aber es wird sich einiges tun, denn wir haben einen neuen Provider, der unsere Fernsehsendungen hostet. In der Struktur bei NRW TV ändert sich etwas und auch wir werden unsere Fernsehsendung kürzer machen.
Aber doppelt so viel.
Mehr als doppelt so viel.
Ah.
Wir haben bisher eine Stunde gehabt, also unterm Strich netto 54 Minuten pro Monat. Und jetzt haben wir volle 30 Minuten alle 2 Wochen. Es ist also eine ganze Ecke mehr. Es ist für uns auch mehr Arbeit, 2 Sendungen zu machen als eine. Die Themen werden gestrafft werden. Und
Also 30 Minuten, da mache ich mir keine Bange vor, denn die ganzen Computerclubs fahren ja weitgehend 30 Minuten.
Ja, aber wir müssen ja 2 dann auf einmal machen.
Ja, gut. Ja. Okay, das hat mir im WDR nicht hingekriegt.
Nee, das wäre nicht machbar gewesen. Ja, Back packt aus, eine gut eingeführte Kolumne. Wollen wir vielleicht etwas aufwerten, dadurch, dass wir
das
ganz
nicht mehr
spezielle
so häufig,
Themen...
Ja, dass es nicht mehr so häufig kommt. Denn ich muss wirklich sagen, es wird immer schwerer, etwas auszupacken. Oder ich müsste etwas auspacken, was viel Geld kostet.
Was
exotisch ist und so weiter.
Kann man ab und zu mal machen, aber viele Leute spricht es nicht an.
Ja.
Aber du willst für den Junior etwas machen?
Genau. Ich habe ja beim Kinderfernsehen mal angefangen, beim WDR. Da habe ich sehr schöne Erfolge gehabt, wunderbare Erfolge gehabt, mit schönen Basteleien, meistens technischer Art. Und das vielleicht so ein bisschen abzuändern und jetzt im Jahre 2011 zu bringen, ist bestimmt sehr, sehr wichtig für die jungen Leute.
Immer in den Shop gucken bei uns, immer den Daumen hoch, immer ein Bit übrig behalten und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.